aber 2025 wird es Pflicht für jeden Energieversorger, dynamische Stromtarife anzubieten. Und ich glaube, dann wird es auch erst richtig spannend. Man kriegt die Strompreise Mittag, 12 Uhr, und dann erstellt das System einen 24-Stunden-Plan für den nächsten Tag. Und das System weiß, aha, am nächsten Morgen zwischen Morgenstunden, sag ich mal 6 und 8 oder 9 Uhr, ist der Strom deutlich teurer wie in der Nacht. Dann spart das System im Endeffekt die Batterie auf.
Hallo und herzlich willkommen beim PV Magazine Podcast. Mein Name ist Marian Velun, ich bin Redakteur beim PV Magazine und heute in unserem Podcaststudio. Dynamische Stromtarife sind in aller Munde. Bis vor kurzem war es so, dass Verbraucher für jede Kilowattstunde Strom einen festen Preis für den Zeitraum von einem Jahr zahlten. Dabei war die Zeit des Verbrauchs unerheblich. Ob nun morgens, abends, wenn gerade viel Windstrom im Netz ist oder hauptsächlich Strom aus Gas und Kohle verfügbar ist, das war egal. Das ändert sich gerade. Wer einen dynamischen Stromtarif abschließt, zahlt für eine verbrauchte Kilowattstunde Strom einen Preis, der sich am aktuellen Börsenpreis orientiert. Da kostet Strom manchmal nichts und manchmal sehr viel. Im April gab es an 50 Stunden Strom zum Nulltarif an der Börse. Im Mai waren es sogar schon 78 Stunden und die Tendenz ist weiter steigend. Netzkosten und Steuern müssen trotzdem noch gezahlt werden, sodass bei einem Nulltarif an der Börse der Strom mit etwa 15 Cent beim Kunden abgerechnet wird. Trotzdem, die Einsparungen können groß sein, versprechen die Anbieter solcher Tarife. Und zwar besonders dann, wenn die Verbraucher große flexible Lasten zum Verschieben haben. Jetzt möchte allerdings kein Mensch zu Hause auf dem Tablet die Strompreise an der Börse im Blick behalten, um noch schnell den Wäschetrockner einzuschalten oder das Elektroauto zu laden. Diese Aufgabe soll natürlich ein Energiemanagementsystem ausführen. Außerdem stellt sich die Frage, ob eine Heimbatterie, die möglicherweise im Keller steht, nicht auch einfach zu einem großen Verbraucher werden könnte. Dann könnte man Strom, wenn er billig ist, einkaufen und einspeichern. Und wenn er dann teuer im Netz ist, einfach aus der Batterie heraus verbrauchen und den Netzbezug vermeiden. Mein Gast heute ist Robert Bruchner, Leiter für Vertrieb und Marketing bei SolarEdge. Und SolarEdge hat nämlich genau so ein System jetzt vorgestellt, das wir uns heute näher ansehen wollen. Ganz herzlich willkommen, Robert.
Ja, hallo, freut mich hier da zu sein. Marian, vielen Dank für die Einladung.
Robert, wir waren beide gerade auf der The Smart AI Messe in München, wo ihr auch genau euer System vorgestellt habt. Wie war denn dein Eindruck? Ist dieses Thema Integration von dynamischen Stromtarifen bei Speichern voll in der Branche angekommen und ist mega nachgefragt?
Also sicherlich ist es bei den ein oder anderen Anbieter noch so jetzt ein erster Schritt in die Richtung. Das haben jetzt auch noch nicht alle, ja, aber natürlich ist es ein großes Thema, was sehr viele Installateure, aber auch Endkunden interessiert.
An dieser Stelle noch ein kleiner Transparenzhinweis. Dieser Podcast wurde gesponsert von dem Unternehmen SolarEdge. Robert, vielleicht könntest du uns zuallererst einmal erläutern, was ihr denn mit diesem SolarEdge One System entwickelt habt.
Genau, also SolarEdge One, wir sprechen hier von SolarEdge One und das ist eine Energiemanagement-Plattform mit einer künstlichen Intelligenz. Jetzt muss man sich das erstmal so vorstellen, was macht es? Und im ersten Schritt versucht natürlich diese Energiemanagement-Plattform den Eigenverbrauch vom Sonnenstromüberschuss zu managen. Das ist immer der erste Schritt. Also du wirst natürlich, wenn tagsüber deine Verbraucher versorgt sind, willst du dir überlegen oder dein System überlegen, was mache ich jetzt mit dem überschüssigen Sonnenstrom? Bis jetzt war es immer gut in der Vergangenheit, dass die Batterie geladen wird. Aber jetzt kommen natürlich auch Verbraucher dazu, die auch noch ein bisschen mehr Strom brauchen, vielleicht wie die Wärmepumpe oder wie das Auto, wie du schon gesagt hast, eine Kaffeemaschine oder einen Kühlschrank intelligent zu steuern mit Sonnenstromüberschuss, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber so größere Verbraucher auf alle Fälle. Also im ersten Schritt wird das System immer schauen, wie kann ich meinen Sonnenstromüberschuss am besten in diese Verbraucher bringen. Aber dann natürlich auch, und das wollen wir gerne mitgeben, dass der Endkunde, der Hausbesitzer, der eine, der will Präferenzen setzen, der andere sagt, nee, ich möchte das Ding einschalten und es soll von alleine laufen. Aber die, die Präferenzen setzen wollen, die wollen zum Beispiel sagen, ach, ich möchte als allererstes, wenn ich mit dem Auto zu Hause bin, dass mein Sonnenstromüberschuss erstmal ins Auto geht und dann in die Batterie und vielleicht als drittes ins warme Wasser. Die anderen sagen, nee, warme Wasser ist mir wirklich am wichtigsten. Die setzen dann eben die Priorität auf das warme Wasser zum Beispiel und erst dann in die Batterie. Also so wollen wir auch die Möglichkeit geben, dass Endkunden Präferenzen setzen können. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, jemand sagt, ich möchte Backup only, also Notstrom only. Wenn jetzt zum Beispiel ein Wochenende kommt, ist ein wichtiges Event. Ich sage immer Fußballfinale Champions League, da würde ich sicherstellen, dass da Strom zu Hause ist. Aber vielleicht auch Großeltern, die jetzt die Enkelkinder zu Besuch haben, die würden sagen, ach, Eigenverbrauch ist nicht so wichtig. Jetzt setze ich mein System präferiert auf Backup, weil wenn wir Pizza machen oder Nudeln kochen oder einen Disney-Film anschauen, dann möchte ich Backup haben. Also das ist der erste Schritt, dass der Kunde einmal Präferenzen setzen kann in Bezug auf Sonnenstromüberschuss. Und im zweiten Schritt macht...
Erzähl uns doch mal ganz kurz, bevor wir weitergehen für den nächsten Schritt. Wie kann denn das System entscheiden, dass ich zum Beispiel lieber warm Wasser machen will oder lieber das Elektroauto laden will?
Gut, das ist eher die Präferenz eben, was passiert mit dem Sonnenstromüberschuss. Der Endkunde kann das im Endeffekt auswählen. Also der kann es auswählen über die App. Das ist relativ, also sehr einfach gewählt. Und da kann er sagen, mit so einem Slider kann quasi das warme Wasser nach oben schieben oder eben das Auto nach oben schieben in der Präferenz. Und somit weiß das System, aha, wenn alle Verbraucher versorgt sind, Sonnenstromüberschuss ist, dann geht der erste Sonnenstromüberschuss, der da ist, ins Auto. Jetzt kommt es natürlich auf die Leistung drauf an. Wenn jetzt ein System größer ist und über 11 kW, weil die meisten Wallboxen laden dann mit 11 kW, dann könnte das auch entscheiden, dass dann eben, nachdem die 11 kW fürs Auto bereitgestellt sind, dass dann die Batterie geladen wird. Also so kann man sich das vorstellen. Ich hoffe, damit habe ich das einfach beantwortet.
Man kann also Priorisierungen auswählen.
Genau, Priorisierungen auswählen. Soll ich gleich reingehen in den zweiten Schritt? Also wenn das System... Das ist natürlich ein fließender Übergang jetzt, aber so kann man das auch ganz gut trennen. Also im nächsten Schritt schaut sich das System im Endeffekt die dynamischen Stromtarife an. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass der Hausbesitzer einen dynamischen Stromtarif hat. Mittlerweile gibt es ja schon ein paar Exoten. Dieses Jahr oder vor ein paar Jahren sind da schon ein paar Exoten an den Start gegangen, aber 2025 wird es Pflicht für jeden Energieversorger, dynamische Stromtarife anzubieten. Und ich glaube, dann wird es auch erst richtig spannend, ja, weil nicht jeder ist da bereit, in der innovativen Kraft vielleicht zu jemand zu wechseln. Der will bei seinem Stromanbieter zu Hause bleiben. Das ist bei unserem System möglich. Aber, also nochmal, der braucht quasi einen dynamischen Stromtarif und natürlich auch damit verbundenen Smart Meter mit einem Smart Gateway. Ich denke, 2025 wird das ganz normal werden. Deswegen ist auch jetzt unser 2024 für uns im Endeffekt die Vorbereitung für das System, weil wenn der Endkunde das natürlich jetzt schon hat, dann kann er dann, wenn er bereit ist für einen dynamischen Stromtarif, einfach damit starten und muss es eigentlich nur freischalten. Also jetzt schaut sich das System an. Wann ist der Strom denn, man redet immer nur von den günstigsten Stromtarifen, aber der Strom könnte auch mal teuer sein und sagen, oh, wenn es teuer ist, dann müsste ich vielleicht meine Lasten, vielleicht die ein oder andere Last ausschalten oder eben verringern. Und das kann das System natürlich auch. Also wenn der Strom einerseits günstig oder dann eben teuer wird, würde das gepaart mit dem Sonnenstromüberschussmanagement in Einklang finden. Ja, und in der Regel findet es auch immer so statt, dass man kriegt die Strompreise Mittag, 12 Uhr, und dann erstellt das System einen 24-Stunden-Plan für den nächsten Tag.
Da musst du uns nochmal kurz mitnehmen. Ja. Und von wem und wann und wieso bekommt das System dann welche Strompreise?
Genau. Also wir sind ja offen für unterschiedliche oder für alle Energieversorger. Im Endeffekt kommen auch die Strompreise mehr oder weniger von einer Plattform. N2i ist es. Aber wir werden dann auch Stück für Stück alle Stromtarife der einzelnen Stromanbieter einfügen. So wählt der Endkunde im Endeffekt seinen Stromanbieter aus, seinen Stromtarif, und somit weiß das System jeden Tag aufs Neue, welcher Stromtarif am nächsten Tag stündlich da ist.
Okay. Das heißt, es kann einfach auf die Day-Ahead-Strompreise zugreifen.
Genau.
Es kann dann aber alternativ in Zukunft auch, das ist aber noch nicht fertig, eingebunden werden in den echten Stromtarif, in den echten Strompreis von zum Beispiel einem Anbieter, der das über seine Plattform auch herausgibt, die Information, was der Strom im Jetztverbrauch oder im zukünftigen Verbrauch kosten wird?
Im Endeffekt beides. Also das System hat beides im Jetztverbrauch. Es will ja dann auch, also wir machen ja keine Abrechnung, aber gern wollen wir natürlich ausrechnen und dem Kunden zur Verfügung stellen, was hat er jetzt an Tag X verbraucht oder in Woche X wirklich verbraucht. Also deswegen brauchen wir natürlich auch den Jetzt-Strompreis. Und der in naher Zukunft oder Day Ahead, der ist natürlich wichtig, um so einen Plan zu erstellen. Aber man sollte auch betrachten, dieser Plan muss ja nicht immer sein, dass der dann eingehalten wird. Man weiß ja nicht genau, wie jetzt dann der nächste Tag auch vom Leben her ausschaut. Also vielleicht muss man doch mal wegfahren, ist nicht zu Hause oder es kommt ein Besuch und man hat dann trotzdem mehr Verbraucher. Also das System hat einerseits einen Plan für die nächsten 24 Stunden, trifft aber auch immer wieder neue Entscheidungen, wenn es Veränderungen gibt, die man eben nicht so ganz genau vorausgesehen hat.
Lässt sich das System mich denn auch wissen, was ist, weil für eine Annahme es getroffen hat, zum Beispiel du lädst morgen dein Elektroauto, davon gehe ich jetzt erstmal aus und so, dass ich dann auch sehen kann, wenn ich morgen mein Elektroauto lade oder es beziehungsweise nicht lade, kann ich eigenständig auch nochmal diesen Preis optimieren.
Genau, es gibt schon eben so ein ich würde jetzt mal auf Englisch sagen, Prediction, also so ein Vorplan, den sich der Endkunde natürlich anschauen kann. Wir haben das jetzt auch schon in den ein oder anderen Ländern in Europa gestartet, also Belgien, Holland ist da zum Beispiel eins. Und wir sehen natürlich auch, dass der ein oder andere Endkunde, deswegen ist jetzt das mit den Präferenzen auch so wichtig oder unwichtig, je nachdem, wie man sieht, also wichtig, weil es gibt die einen Endkunden, die sagen, na, also ich weiß es dann doch besser, ich meine, die hast du immer und sagen, ich möchte gerne selber ein bisschen mitentscheiden. Am Ende ist es so, dass wahrscheinlich 98% der Endkunden sagen, hey, ich vertraue dem Plan und es passt wunderbar, aber das haben wir auch die Möglichkeit, eben sich das anzuschauen und dann könnte der Endkunde auch noch sagen, aufgrund dessen würde ich meine Präferenzen verändern, aber das ist ja genau das, was wir im Endeffekt in der Zukunft nicht haben wollen, dass der Endkunde sich damit beschäftigen will. Der will im Endeffekt, dass Sonnenstromproduktion, sein Verbrauch und dynamische Tarife von einem System von allein gemanagt werden.
Ja, das ist richtig. Wobei es natürlich auch spannend zu sehen wäre, wenn das System denn eigenständig sagen könnte, gut, normalerweise lädst du dein Elektroauto gerne am Mittwoch, aber wenn du es heute mal oder diese Woche eher am Donnerstag tun würdest, dann könntest du sogar so und so viel Cent sparen. Aber das ist noch nicht möglich, das ist noch Zukunftsmusik.
Also bevor ich jetzt hier so tief eintauche und Marian, diese Fragen sind natürlich berechtigt. Ich denke, man muss jetzt auch einfach erstmal mit so einem System starten und dann ergeben sich bestimmt sehr viele Möglichkeiten oder dann sieht man auch erstmal, wenn man mal da ein paar tausend Systeme laufen hat, was denkt denn der Endkunde wirklich? Also ich glaube jetzt auch von unserer Branche, ist ja immer typisch, werden bestimmte Sachen immer angedacht. Am Ende kommt es dann doch wieder ein bisschen anders. Also ich glaube, da sind dann wirklich, wirklich viele Sachen möglich. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach auch erstmal starten, um das Feedback dann einzuholen, um zu sehen, wie die Systeme laufen. Also ich denke, es ist eine ganz spannende Zeit.
Dann gib uns doch mal ein Beispiel für konkrete Anwendungen, die jetzt gerade damit schon möglich sind. Wie sieht mein Tag, meine Woche mit dem Solar Edge One System aus?
Genau, also ich habe mal zwei Beispiele oder zwei Szenarien mitgebracht, weil an das eine denkt man vielleicht gar nicht so, wenn man jetzt an Strompreise denkt. Aber das erste und die Beispiele, die steigern sich auch. So habe ich das mal in meinem Kopf mir überlegt. Und zwar, das eine ist, wenn jetzt nachts der Strom günstig wird, aber ich habe auch eine Batterie zur Verfügung. Also jetzt im Sommer, Batterie ist ganz normal voll, jetzt geht's in die Nacht und wir sehen da schon in der Regel bei den Häusern so 500 bis 700 Watt während der Nacht. Dann hast du ja nicht immer 5 Stunden oder 6 Stunden günstigen Strompreis, sondern du hast ja meistens so eine Spitze, aber die Spitze baut sich ja auf. Also der Strom wird niedriger, dann gibt's so eine Spitze und dann wird's auch wieder ein bisschen teurer. Also wenn man das mal so 5 Stunden annimmt und sagt, in diesen 5 Stunden hat man im Schnitt 30% günstiger und wenn man jetzt Geräte nimmt im Standby, wie TV im Standby, Internetrouter, Computer, ein Kühlschrank, eine Tiefkühltruhe, dann läuft es so mit 500, 700 Watt und der Strompreis, durchschnittlich haben wir einfach mal genommen 32 Cent pro Kilowattstunde und du hast quasi dann 5 Stunden in der Nacht, wo du sagst, jetzt schalte ich meine Batterie aus, also das System sagt, ich schalte meine Batterie aus, nimm lieber den Strom vom Netz, weil der ist jetzt günstiger. Und das System weiß am nächsten Tag, wir haben jetzt keinen Sonnenschein oder noch nicht so früh Sonnenschein. Also wenn wir ja trotzdem von Sommer reden, gerade jetzt in den letzten paar Wochen, oft ist mal Frühregen oder ein ganzer Tag Regen, selbst im Sommer. Also dann, und das System weiß, aha, am nächsten Morgen zwischen Morgenstunden, sag ich mal, 6 und 8 oder 9 Uhr, ist der Strom deutlich teurer wie in der Nacht. Dann spart das System im Endeffekt die Batterie auf für diesen Morgenpeak. Und dann könnte man sagen, über den Daumen gepeilt, 4 bis 5 Kilowattstunden Verbrauch in so 1-2 Stunden kommt sicherlich vor. Was braucht man früh? Ein Radio, ein Fernseher läuft vielleicht fürs Frühstücksfernsehen, Kaffee, Toaster, Eierkocher, Licht natürlich dementsprechend manchmal, Mikrowelle für mal eine Milch warm machen, vielleicht der eine oder andere föhnt sich die Haare früh nach dem Duschen. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber, deswegen habe ich das als erstes Beispiel so jetzt genommen, das ist jetzt nicht die Welt, ja, aber funktionieren tut's und ich denke, das fühlt sich auch gut an. Also dann sprechen wir vielleicht von insgesamt 10 Cent Unterschied, ja. Jetzt haben wir da 4, 5 Kilowattstunden, 10 Cent sind 40 bis 50 Cent. Wenn wir jetzt so ein Event über das ganze Jahr, ein Jahr hat immerhin 365 Tage, nehmen wir mal an, dass so ein Event kommt 50 Mal vor im Jahr, wo einfach nachts die Batterie voll wäre, tagsüber wäre der Strom teurer, aber es kommt keine Sonne oder nicht genügend Sonne, dann sprechen wir im Jahr von 25 Euro. Das andere ist aber, wenn ich jetzt eben die Batterie nachts laden könnte. Jetzt fragt man sich auch, naja, jetzt habe ich doch eine Photovoltaikanlage, da habe ich doch dann immer Sonnenstrom, davon wird doch die Batterie geladen. Aber jetzt gibt es da sicherlich 2 Events, die man im Kopf haben sollte. Das eine ist im Sommer, wenn es einfach mal wirklich regnet, den ganzen Tag regnet, und das kennen wir vom Sommer, dass es mal 2 Wochen oder eine Woche am Stück regnet, dann ist die Batterie nicht voll. Aber auch nicht in der Übergangszeit, sondern im Winter, November, Dezember, Januar, da gibt's genügend Tage, wo der Sonnenstrom nicht ausreicht. Und an den Tagen ist, oder in den Nächten ist die Batterie leer. So, und jetzt kann die zu günstigen Strompreisen komplett vollgeladen werden. In der Regel sehen wir, der größte Einsatz bei uns in den Systemen ist einfach so zwischen 9 und 10 Kilowattstunden. Klar sehen wir welche, die haben eine größere Batterie. Wir sehen auch welche, die haben eine kleinere Batterie. Nehmen wir mal die 10 Kilowattstunden, die können jetzt in diesen Tagen vollgeladen werden. Und über den Daumen gepeilt, also Winter oder eben Regentage ohne genügend Sonnenschein, 90 bis 100 Tage, wenn man das mal konservativ rechnet, wieder mit 30% Preisunterschied, dann reden wir von einem Event a 1 Euro. Ja, das sind dann schon über 100 Events im Jahr, 90 bis 100 Euro, die sich der Endkunde einspart. So, das ist jetzt quasi unser erstes Feature, Batterie laden aus dem Netz, aber wir arbeiten genauso dran, die Wärmepumpe mit dem dynamischen Tarifen zu versorgen oder eben auch, und das denken wir ist dann der größte Hebel, ist einfach das elektrische Auto. Ja, also wenn das elektrische Auto, die Batterien sind irgendwo zwischen 60 und 100 Kilowattstunden, wenn ich jetzt mal eine 100 Kilowattstunden Batterie mit dynamischen Stromtarifen nachts volllad, da sprechen wir gleich von 10 Euro pro Ladung, die ich mir einspare. So, und das macht das ganze System dann rund. Also im ersten Feature rollen wir aus, das kann man jetzt schon auch machen, Batterie aus dem Netz laden, wenn der Strom günstig ist. Und Feature 2 und 3 oder 3 und 2, je nachdem wie man es sieht, die Wärmepumpe. Oder eben dann das Auto, das kommt zu 2025, wenn dann auch jeder Stromanbieter einen dynamischen Stromtarif anbieten muss.
Okay, also das Feature, die Batterie aus dem Netz zu laden, damit könnte man dann also in etwa, wenn man es gut rechnet, 100 Euro im Jahr verdienen. Das wäre jetzt kein alleiniges Standbein für den Kauf einer Batterie, sondern man würde sagen, das ist eine Art Zusatzerlös, um noch zu gucken, was man sonst noch mit seiner Batterie machen kann. Aber so wird sie profitabler. Aber euch geht es hauptsächlich tatsächlich eher darum, das Auto mal damit auf diese Weise laden zu können.
Genau, vielleicht würde ich noch ergänzen, Marian, klar, der Batteriekauf ist ja nicht nur wegen den dynamischen Stromtarifen im Eigenverbrauch, im Eigenheim. Du hast ja auch schon den Eigenverbrauch, also jeden Tag, wo genügend Sonne ist und du kannst deine Batterie laden, kannst du natürlich dann nachts den Strom sparen, um einzukaufen, um nicht den falschen Eindruck an vielleicht Leute zu erwecken, die jetzt das erste Mal sich damit beschäftigen, also eine Batterie. Im ersten Schritt natürlich will die immer Eigenverbrauch machen, wenn die geladen wird aus der Sonne. Aber wenn eben dann nicht genügend Sonne da ist, oder sich andere Möglichkeiten nehmen, könnte sie auch zusätzlich bei dynamischen Stromtarifen aus dem Netz geladen werden. Aber wahrscheinlich, das kann man eigentlich schon sehen, der größte Hebel wird dann kommen mit dem elektrischen Auto im Einfamilienhaus.
Okay, das klingt ja sehr, sehr verlockend. Wer kann das eigentlich machen? Und wie kann ich denn sowas machen? Was muss ich denn da zu Hause für vorbereiten, damit ich dieses System auch so nutzen kann?
Also wir haben Ende 2019 haben wir unseren Wechselrichter ohne Display in den Markt gebracht. Für die ist es möglich. Also du brauchst im Endeffekt unseren Wechselrichter und unsere Batterie. Natürlich sollte man eben schauen, dass man dann eben den Wechselrichter ohne Display hat. Kann natürlich auch sein, dass da noch welche damals im Lager waren. Das hat sich ein bisschen verschoben. Aber Ende 2019 ging das los, wo wir die Wechselrichter in den Markt gebracht haben. Systeme, die installiert sind, können das nutzen. Und jetzt dann 2024 gibt es eine neue Regelung. Also die Systeme können das auch nutzen. Sie sollten sich immer ein bisschen in Verbindung mit dem Installateur setzen, weil man braucht dann auch in der Zukunft einen Solar Edge One Controller. Der wird jetzt dann am Ende des Jahres in den Markt kommen. Aber man kann das jetzt schon nutzen. Der Solar Edge One Controller wird halt die 14a regeln. Aber da steht noch nicht genau fest, wie. Also deswegen können alle Leute, die jetzt das System auch so kaufen, das ab jetzt dann nutzen.
Okay, ja, 14a auch nochmal ein gigantisches Thema. Noch eine Frage dazu, und zwar hat man ja schnell den Eindruck, dass der Speicher ja schon wenn er in Verbindung mit einer PV-Anlage im Haus steht, und das dürfte ja bei fast allen Menschen der Fall sein, dass der Speicher schon zur EEG-Anlage gehört. Nun wird der Speicher, wenn man ihn dann so nutzt, wie gerade beschrieben, aus dem Netz mit vermeintlichem Graustrom geladen. Hat das irgendwelche Effekte auf meine Vergütungsfähigkeit von meinem PV-Strom vom Dach?
Das ist eine gute Frage und die kriegen wir natürlich auch in den letzten Monaten vermehrt gestellt. Also wir haben uns natürlich ganz genau die Regeln oder die Richtlinien vom FNN, also Forum Netzwerktechnik und Netzbetrieb vom VDE angeschaut, aber eben auch gepaart mit dem EEG, Erneuerbaren Energiengesetz. Und wir haben das genau geprüft und wir sind absolut konform. Du verlierst keine EEG-Einspeisevergütung. Und zwar, wir stellen sicher, dass der Speicher nie Strom in das Netz einspeist. Das ist die absolute Voraussetzung. Also ja, du darfst Strom aus dem Netz laden in den Speicher und dann im Haus verbrauchen. Aber du als Hersteller musst mit der Konfidentialitätserklärung sicherstellen, dass eben in der Installation der Speicher nie Strom in das Netz einspeist. Der Wechselrichter, ja, der kann einspeisen, aber du als Hersteller musst eben sicherstellen, dass Wechselrichter und Batterie da quasi getrennt gesehen werden und dann passt es.
Und als Installateur setze ich mich vielleicht am besten mit meinem Netzbetreiber auseinander, um das zu klären, wie das möglich ist. Oder steht das in der VDE noch?
Also ich denke, alle Installateure, die das in den letzten Jahren gemacht haben, die wissen das ganz genau. Da gibt es natürlich auch so Schaltschemen im FNN, in den Richtlinien. Da verändert sich auch nicht viel, also da verändert sich eigentlich gar nichts. Ich denke nur, dass diese Frage jetzt öfters aufkommt. Also die müssen da jetzt auch nicht explizit mit dem Netzbetreiber in Kontakt gehen. Die wissen das, die Fachkräfte, die wissen das. Und auch von der Installation her gibt es da keine Unterschiede wie vorher. Also ich glaube nur, dass diese Frage jetzt öfters aufkommt, weil es halt jetzt was Neues ist oder weil es ein neues Features ist. Also wir sind dafür konform, funktioniert. Wir haben es geprüft auch nochmal extra, weil wir wissen, dass die Frage kommt. Also da sollte sich keiner groß Gedanken machen.
Sehr gut. Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch in der Redaktion in letzter Zeit öfter gestellt. Und sagen wir mal, es gibt verschiedene Interpretationsformen zu dieser Frage. Aber wir belassen es an der Stelle einfach hierbei. Das Thema Datensicherheit spielt hier aber noch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Denn diese Systeme analysieren natürlich Stromverbrauch. Du hast es vorher gesagt, es gibt ein KI-System, was sich natürlich auch die typischen Verbräuche des Nutzers oder der Nutzerin anschaut und guckt, wann wird denn nun Wäsche getrocknet oder das Elektroauto geladen? Wie geht ihr mit diesen Daten um?
Genau, ich denke jetzt, ja, einerseits wird es jetzt wirklich interessant. Also früher war ja Photovoltaik eher ein bisschen langweilig. Ja, du hast Photovoltaikmodule aufs Dach gesetzt, hast einen Wechselrichter und der Wechselrichter hat eingespeist, hast eine Einspeisevergütung bekommen. Dann in der nächsten Phase wird schon ein bisschen interessanter. Eigenverbrauch, konntest immer nie alles eigenverbrauchen. Mit der Batterie konntest dann schon wieder mehr eigenverbrauchen. Aber jetzt, wo im Endeffekt die Verbraucher dann auch wirklich eine Wichtigkeit spielen, aber eben auch die Stromtarife kommen jetzt doch deutlich mehr Daten einerseits zusammen, aber werden auch verarbeitet, für die man sich früher gar nicht interessiert hat. Also man muss jetzt schon unter Betracht ziehen, dass einfach der Endkunde da auch seine Präferenzen reingibt. Dann haben wir natürlich lokal Daten von dem, also wir unterscheiden da immer zwischen externen und internen Daten. Externen Daten sind halt eben vielleicht Wettervorcast und eben die stündlichen Strompreise. Dann haben wir aber die internen Daten, das ist die Stromproduktion und der Stromverbrauch aus der Vergangenheit, aber auch zum aktuellen Zeitpunkt. Und das ist dann gepaart mit den Endkundenpräferenzen, was der gerne priorisieren will. Und diese Daten, die werden vor Ort gespeichert, dann werden die übertragen, dann werden die natürlich dort verarbeitet und dann gehen die wieder zurück in den Plan, in das System. Und da ist es uns wichtig, dass wir auch als Nasdaq-gelistetes Unternehmen Vertrauen zeigen oder Vertrauen aufbauen müssen mit unseren Installateuren, mit unseren Endkunden, dass wir da uns der Situation ganz bewusst sind, weder Missbrauch noch irgendwie mit den Daten, mit der Datensicherheit rumspielen. Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Sache. Und die Daten, die werden bei uns auch in Frankfurt auf Servern gespeichert, also hier in Europa. Und Datensicherheit steht bei uns auf oberster Priorität.
Okay, also die Daten werden in Europa nach europäischem Datenschutzrecht eingelagert. Und die Nasdaq-Aktionäre, gibt es da so eine Aktionärskonferenz, wo auch dieser Punkt direkt abgefragt wird?
Also da bin ich jetzt nicht so dabei. Ja, also ich wollte einfach nur damit sagen, dass natürlich ab einer gewissen Größe und wenn du auch öffentlich bist, dass da auch noch mehr Themen wichtig sind und nicht schnell ein Produkt entwickeln, schnell ein Produkt auf den Markt bringen. Also da hängt natürlich einfach auch vieles zusammen. Das wollte ich eigentlich damit widerspiegeln.
Okay. Aber auch SolarEdge selber, ich meine, okay, dann werden die Daten in Europa eingelagert und können nicht anderswo abgegriffen werden. Aber auch innerhalb von Europa kann jetzt SolarEdge nicht von einfachen Nutzern bestimmte Nutzungsdaten einfach rausfinden
Genau,
irgendwie.
das ist absolut sichergestellt, ja.
Und das System ist mit welchen Funktionen genau ab jetzt schon verfügbar und was kommt noch in der Zukunft?
Genau. Also es ist vielleicht gut, dass du nochmal fragst, weil wir haben das jetzt dieses Jahr auch so oft immer wieder mit unserem Installateursnetzwerk durchgesprochen. Die Fragen kamen dann doch immer wieder auf. Also jetzt kurz vor der Intersolar haben wir dynamische Stromtarife freigeschalten. Der Endkunde kann jetzt dynamische Stromtarife nutzen mit Batterieladen aus dem Netz. Und wenn dann 2025 für alle Stromanbieter das verpflichtend wird, dynamische Stromtarife anzubieten seinen Endkunden, dann werden wir auch die Wärmepumpenintegration fertig haben und auch das Autoladen aus dem Netz mit dynamischen Stromtarifen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich sprach heute mit Robert Bruchner, dem Leiter für Vertrieb und Marketing von SolarEdge, über das System SolarEdge One, das neue KI-gesteuerte Energiemanagementsystem des Herstellers, mit dem sich auch dynamische Stromtarife in die Betriebsweise eines Heimspeichers und auch des Elektroautos dann zu einem späteren Zeitpunkt integrieren lassen. Also sicherlich ein spannendes Thema, in das es sich lohnt, weiter hineinzuschauen. Das haben wir zum Beispiel auch getan, darauf möchte ich Sie noch hinweisen, in unserer letzten Ausgabe, dem PV Magazine Deutschland von Juni. Dort haben wir ausgiebig über Heimspeicher gesprochen, in unserer neuen Heimspeicherübersicht und haben dort uns auch intensiv mit einer Übersicht über Energiemanagementsysteme befasst. Und da haben wir auch herausgearbeitet, welche Energiemanagementsysteme zum Beispiel auch mit dynamischen Stromtarifen bereits umgehen können. Außerdem haben wir dort auch darüber gesprochen, wie sich Anlagen heutzutage 14a, Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz konform bauen lassen. Von daher ein kleiner Hinweis, wer sich für das Thema interessiert hat, da lohnt es sich weiterzulesen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen dafür, dass Sie heute eingeschaltet haben und hoffe, Sie hier auch bald wieder begrüßen zu dürfen beim PV Magazine Podcast.